Wir sind jetzt mit einem Mitglied der Redaktion des Gefangeneninfos verbunden. Ich sage erstmal guten Abend. Kannst du uns verstehen?
Hallo, ja, ich verstehe euch gut.
Super. Ein Schwerpunkt, militanter Antifaschismus. Und ich übergebe jetzt mal das Mikro dem Kollegen.
Erstmal Dankeschön, dass du die Zeit für uns gefunden hast. Ihr habt einen Schwerpunkt zum militanten Antifaschismus geschrieben, bezogen, naja, sozusagen in der Entstehungszeit des Antifaschismus, also mit der Entstehungszeit des Faschismus. Ja, warum gerade jetzt dieser Schwerpunkt?
Na, unter anderem war das Verfahren gegen Lina und die Genossen, das Antifa-Ost-Verfahren, das sogenannte. Das haben wir uns zum Schwerpunkt genommen, aber wir haben uns schon länger mit dem Gedanken auseinandergesetzt, diesen Artikel zu schreiben, beziehungsweise da eine Artikelserie draus zu machen, im Grunde seit der Verurteilung von Die und Jo aus Stuttgart, die zu 4,5 und 5,5 Jahren verurteilt wurden, aber wir sind doch selber in unserem, oder auch unser Freundeskreis ist betroffen von der zunehmenden Repression gegen Antifaschisten. Auch wir haben im Freundeskreis Leute, die deswegen im Bau sitzen. Das war so der Anlass. Also die Zunahme der Repression gegen Antifas im Allgemeinen. So. Ja, der erste Artikel befasst sich mit dem militärpolitischen Apparat der KPD. So, das ist für von uns ein Versuch, sozusagen den militanten Antifaschismus so historisch ein Stück herzuleiten und theoretisch ein bisschen zu untermauern. Ja, wie gesagt, der erste Beitrag befasst sich mit dem militanten Antifaschismus der kommunistischen Bewegung der 20er Jahre, 20er und 30er Jahre. Da gibt es relativ wenig zu, darum haben wir uns auch für diesen Artikel entschieden, also daraus einen Schwerpunkt zu machen, weil es da relativ wenig Informationen, so sage ich mal, aus der offiziellen kommunistischen Geschichtsschreibung oder so einer DDR-Literatur gibt. Das, was es dazu gibt, ist alles sehr legalistisch, sage ich mal. Was wir auch als ein Problem sehen, weil der heutige Standpunkt der KP, sprich der DKP, der MLPD und anderer, beschränkt sich ja im Grunde auf die Forderung nach einem Verbot faschistischer Organisationen.
Alles sehr legalistisch.
Fragen wir uns, was es A bringen soll, an den Staat zu appellieren, der einen erheblichen Anteil an der faschistischen Bewegung hat. Werden durch die Forderung nach einem Verbot faschistischer Organisationen stellen wir uns die Frage, ob dadurch faschistische Morde oder Übergriffe in irgendeiner Art und Weise verhindert werden. Und um so ein bisschen aufzuzeigen, dass die kommunistischen Parteien nicht immer so zahnlos waren, sage ich mal, haben wir uns für diesen Artikel entschieden.
Schwerpunkt. Wenn ich da kurz mal reingehen darf, also im Grunde genommen ging das doch schon 1919 los. Also da wurden ja Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und auch Leo Jogisch etwas später ermordet. Die Zerschlagung von verschiedenen Räterepubliken, unter anderem in München. Das war so der Anlass, dass sich so die KPD anders strukturieren musste, anders aufstellen musste. Und was mir noch aufgefallen ist bei der Einleitung des Infos, es gibt da sehr viele Parallelen. Also jetzt nicht in der Organisierung, sondern ihr habt das so Bagatellisierung des faschistischen Terrors. Das war schon vor 100 Jahren so. Und das ist auch heute so. Das fand ich einen sehr wichtigen aktuellen Bezug, weil es sieht ja heute auch nicht anders aus.
Ja, es gibt viele Parallelen, so sei es jetzt die Überschneidung von faschistischen Organisationen in den Staatsapparat rein oder dass die ganz gezielt aufgebaut werden und dass man mit den Faschisten sozusagen die Linke bekämpft und supportet in Zeiten von aufkommenden Krisen und so. Das sind schon Parallelen, die zu heute klar erkennbar sind, so, ja.
Ich fand das auch sehr wichtig. Das war, sagte ich, es hat sich nichts geändert sozusagen. Also das wollte ich da einfach mit sagen. Du hast jetzt ein paar Beispiele genannt. Aber ich denke, geh doch einfach mal so ein bisschen drauf ein. Also jetzt nach diesen Morden, es gab dann, glaube ich, den Kapp-Putsch, wo dieser Apparat war. Vielleicht sagst du als erstes mal, wie sich dieser Apparat überhaupt organisiert hat, beziehungsweise was man sich darunter verstehen kann, weil es war ja ein politisch-militärischer Apparat.
Na, wie du schon selber gesagt hast, entstanden ist ja 1919 aufgrund der Erfahrungen mit der Repression bzw. der Zerschlagung der verschiedenen Räterepubliken, der Niederschlagung des Spartakusaufstands und eben die Ermordung von den Vorsitzenden Karl, Rosa und Leo, wie viele andere tausend revolutionäre Arbeiterinnen. Aufbauend auf diesen Erfahrungen hat man versucht, einen clandestinen Apparat aufzubauen, wie gesagt, ab 1919, aber da zählt noch ein anderer Strang zu, auf den werde ich gleich nochmal ganz kurz eingehen. Mhm. Also als eine Schutzfunktion sozusagen und weil man festgestellt hat, aber die kommunistische Partei ist ja eh davon ausgegangen, dass eine Revolution nur wie soll ich sagen, je weiter möglich ist, also die Ablösung des Kapitalismus kein friedlicher Prozess sein wird und sein kann und man darum sowohl zur Abwehr staatlicher Maßnahmen als auch zur Umsetzung eigener revolutionärer Erhebungen oder sowas, man ein Clandestinapparat braucht. Den hat man 1919 gegründet, wie gesagt. Der andere Strang diesbezüglich, das wird von den heutigen KPen ziemlich unterbelichtet beziehungsweise einfach nicht erwähnt, das ist eine Aufnahmebedingung in der Kommunistischen Internationale ab 1920, wo eine dieser Aufnahmebedingungen war die Schaffung eines illegalen Apparats, um Revolutionen überhaupt denkbar und umsetzbar zu machen, sozusagen. Das sind so die zwei Schienen. Die eine, die eigene Erfahrung sozusagen, der militärpolitische Apparat der KPD ist auch entstanden vor diesen genannten Aufnahmebedingungen der KI. Aber die Kommunistische Internationale hat das auch als Bedingung für die Mitgliedsparteien gehabt, dass ein illegaler Apparat auch aufgebaut wird. So, ja.
Und ihr habt geschrieben, dass das war so Unterabteilung. Vielleicht kannst du das auch nur so ein bisschen machen, weil sonst... Also kann man sich da nicht so viel drunter vorstellen. Also es gab, glaube ich, so, was ich, Spionage, Gegenspionage, ja, Logistik. Also vielleicht kannst du es einfach mal ein bisschen ausführen.
Na, der Apparat angefangen 1919 hat er als reine Abwehrorganisation sozusagen. Da wurde ein Nachrichtendienst aufgebaut, um Parteimitglieder zu schützen sozusagen, die warnen zu können, Spitzel aufzudecken und so weiter. Und dann nach und nach sind da weitere Unterabteilungen dazugekommen, wie zum Beispiel eine Kampforganisation. Die hat in verschiedenen Perioden unterschiedliche Namen gehabt, wie Ordnerdienst oder ähnliches oder proletarische Hundertschaften. Dann kam eine Kurierzentrale und eine Passabteilung dazu. Wenig später gab es eine Abteilung für Quartiersbeschaffung sowie für Waffen und Munition. Als auch eine Zersetzungsabteilung für eine Zersetzungsarbeit in den feindlichen Organen, Organisationen, faschistischen Gruppen und ähnlichen. Und das Ganze unterstand der M-Abteilung, also es gab eine Militärabteilung im ZK, im Zentralkomitee der Partei sozusagen, die geleitet hat, den militärpolitischen Apparat geleitet hat. Und es war auch so, dass der militärpolitische Apparat clandestin organisiert war. Das hieß, dass nicht nur, also dass nur die darin Aktiven sozusagen darüber unterrichtet waren und eben nicht jedes Parteimitglied sozusagen darüber informiert war, dass es das gibt. Und was diese Abteilungen so machen, sozusagen.
Sozusagen als Schutz auch, ne?
Als Schutz, ja.
Also was du am Anfang gesagt hast, war ja auch sehr offensiv. Es gab ja 1923 in Hamburger Aufstand und später wurde ja auch mal ein Gefangener, ich glaube Fritz Bauer, befreit. Also es gab ja auch nicht nur rein, sag mal, Anführungsstrichen, defensive Aufgaben, sondern auch sehr offensive Aktionen. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen erläutern?
Na, das gab es im Großen wie im Kleinen. Das hat schon angefangen mit dem Kapputsch 1920 sozusagen, wo der militärpolitische Apparat sozusagen das Rückgrat des kommunistischen Beitrags zur militärischen Niederschlagung des Kapputschs war. Als auch dann später im Hamburger Aufstand und 1921 auch im mitteldeutschen Aufstand sozusagen, war der militärpolitische Apparat immer das Rückgrat sozusagen, wie eine Kaderorganisation, die denn Freiwillige aufnimmt in bestimmten Situationen und die anleitet. Aber das gab es genauso im Kleinen, wie du das gerade richtig meintest, Otto Bauer zum Beispiel, das war ein Aufstandsspezialist des M-Apparates, der hat im Knast Moabit eingesessen und wurde da von Olga Benario und Genossen befreit. Aber es gab auch andere Geschichten, wie zum Beispiel ganz weit später, 1934, die Erschießung eines Gestapo-Spitzels, wie hieß er noch, Kattner, glaube ich. Also die es war eine sehr reichhaltige Praxis, sowohl im Kleinen als auch im Großen sozusagen. Ein anderes Beispiel, was zu nennen wäre, dafür ist auch der Genosse Erich Mielke verurteilt worden. Da ging es um eine Bestrafung von Polizeioffizieren 1932 in Berlin. Und zwei Polizeioffiziere erschossen, die verantwortlich waren für die Räumung des Bülowplatzes bei einer Arbeitslosendemonstration. Da wurde ein junger Arbeiter erschossen und als Vergeltungsmaßnahme hat der militärpolitische Apparat da zwei Polizeioffiziere bestraft, die da direkt verantwortlich waren für diese Räumung. Ja. Also wie gesagt, die Aktivitäten sind im Kleinen wie im Großen zu sehen.
Das war so während der Weimarer Zeit. Ihr habt im Gefangeneninfo auch geschrieben, dann 1929 gab es die Weltwirtschaftskrise. Das Kapital setzte dann auf faschistische Kräfte, also vor allem auf die NSDAP. Und da hat sich die Situation der sozusagen der Kommunistin, aber auch überhaupt des linken Widerstands, es waren ja auch Anarchistinnen, es waren auch unabhängige Kommunistinnen, noch und vor allem das Proletariat auch noch verschärft. Und da war natürlich dieser Apparat M noch weiter gefordert. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
Ja, ab 1929 hat sich durch die Weltwirtschaftskrise die Situation verschärft sozusagen. Also man kann das schon so ein bisschen als vorrevolutionäre Situation betrachten. Also es gab immer mehr Streiks und Arbeiterunruhen und ähnliches. Und die große deutsche Großbourgeoisie hat ab 1929 ganz massiv die NSDAP dann halt gepusht, die da ganz massiv an Wählerstimmen zulegen konnte. 1932 gab es nochmal zwei Wahlen, einmal im Juli, dass die NSDAP auf über 37% gekommen. Das war ihr höchster Wert, aber danach hat sie wieder abgenommen. Also die letzte freie Wahl im November haben die an 200.000 Stimmen verloren und sind auf 33% gerutscht. Das waren 1,5 Millionen Stimmen weniger, als die KPD und die SPD zusammen hatten. Und genau in dieser Situation gab es halt die Entscheidung, Hitler die Macht zu übergeben. Am 30. Januar 1933 wurde die Macht von Hindenburg an Hitler übergeben, also Hindenburg hat Hitler die Macht übertragen, trotz abnehmender Wählerstimmen und da ist es halt dann zu massiven Abwehrkämpfen gekommen, wo auch der militärpolitische Apparat so maßgeblich daran beteiligt war. Ja, soweit.
Wichtig war vielleicht auch noch bei dieser Machtübernahme, weil ja jetzt nicht allein jetzt die NSDAP, sondern das waren eben auch die bürgerlichen Kräfte, also Zentrum, Liberale. Also es war schon, ich glaube, bis auf KPD und SPD ist also Hitler oder die NSDAP auch richtig, richtig gepusht worden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, natürlich mit der Industrie und auch mit der Wehrmacht. Wie lief denn die Zeit jetzt nach 1933 weiter, also als die Faschisten die Macht und eine blutige Diktatur errichtet haben? Also was hat das dann für die Kommunistinnen bedeutet?
Es gab mehrere Versuche der KPD, an die SPD ranzutreten und einen Generalstreik auszurufen. Nach der Machtübertragung an Hitler, quasi, das hat sowohl die SPD als auch die Gewerkschaften haben das abgelehnt. Aber auf der Straße selber kam es halt zu massiven Abwehrkämpfen, die heute relativ wenig bekannt sind, bis hin zu bewaffneten Zusammenstößen, dass zum Beispiel in Düsseldorf ein Angriff von 300 Faschisten auf das Parteihaus und die Druckerei der KPD militant abgewehrt wurde oder manche SA-Kolonnen in manche Arbeiterviertel nicht reingekommen sind, weil die Abwehr so massiv war, die teilweise beschossen wurden aus Häusern raus und so. Das ist heute relativ wenig bekannt. Und der militärpolitische Apparat hat ja schon vor, also als es angefangen hat, die Kassenkämpfe sich zuzuspitzen von zwischen 29 und 33, ist dem M-Apparat quasi die Aufgabe zugefallen, sowohl Bedingungen für eine Revolution sozusagen aufzubauen, als auch sozusagen, falls es schief geht, Kampfbedingungen in der Illegalität zu schaffen. Und das hat er im Apparat auch gemacht, im Sinne von illegalen Quartiersbeschaffung, Druckereimöglichkeiten und Ähnlichem. Das hat nach der Machtübernahme der Nazis auch noch eine ganze Weile, konnte man damit arbeiten. Und ja, das war die Aufgabe des Militärapparats, militärpolitischen Apparats, war ab 1933 halt die Illegalität zu organisieren. Das heißt, für die Parteimitglieder in bestimmten Arbeitsweisen zu schulen, zu gucken, was die Gegenseite macht, was sie sich Parteikader außer Landes zu schaffen und Ähnliches. Das war halt die Aufgabe des militärpolitischen Apparats. Und es war auch so, dass der militärpolitische Apparat weniger von der Repressionswelle betroffen war als andere, sage ich mal, Parteibereiche, weil die schon vorher clandestin gearbeitet haben und die haben dann bestimmte Sachen zur Verfügung gestellt, wie Kommunikationskanäle und Ähnliches, und haben dafür gesorgt, dass die KPD die ersten Jahre noch handlungsfähig war, die ersten Jahre nach Machtübernahme der Faschisten. Aber die Repression, die war auch so massiv. Also man muss sich überlegen, dass die KPD ja zum Zeitpunkt, zum Beginn des Faschismus, hatten die nur 300.000 Mitglieder. Und 300.000 Mitglieder kann man ja jetzt nicht als Gesamtheit in die Illegalität überführen. Und dadurch ist es da auch zu massiver Repression, zu Mord und Totschlag sozusagen durch die Nazis gekommen. Ja.
Und glaube ich, 37, ich glaube, die ganzen Apparate, die Parteivorstand und was es sonst so an Apparaten gab, sind ins Ausland verlegt worden. Und ich glaube, 37 auch der politische Apparat, also der M-Apparat der KPD. Ich glaube, das kann man so als Resümee. Und dann war, glaube ich, nachher der Schwerpunkt eher der Bürgerkrieg in Spanien gegen den Franco-Faschismus. Ich denke, wir können das jetzt mal so stehen lassen. Vielleicht noch eine Frage, kannst du da schon zu sagen? In Gefangenen-Info ist ja eine Serie angekündigt worden, was da vielleicht noch an weiteren Themen zu Militanten an Faschismus geplant ist?
Na, wir werden uns jetzt in den kommenden Ausgaben mit verschiedenen Beiträgen aus dem Ausland, zum Beispiel was den Partisanenkampf oder ja, was der militante Antifaschismus, der Partisanenkämpfe gegen den Hitlerfaschismus an Erfahrungen zu bieten hat, aufarbeiten sozusagen und uns dann langsam zeitlich vorarbeiten in die heutige Zeit, so nach und nach. Denn ja, das ist das, was uns so vorschwebt sozusagen. Ja,
klar, und das Ziel ist natürlich genauso, Parallelen zu heute aufzuzeigen und sozusagen auch zu zeigen, warum jetzt auch, sage ich mal, der Antifaschismus, die Antifaschistin, ob es in Stuttgart, in Leipzig, in Ostdeutschland, also jetzt auch in anderen Regionen sehr streng verfolgt wird, während die Faschisten eben, siehe NSU, Geheimdienstdurchdringung etc. pp., warum die so, ja, so ein sicheres Terrain haben. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Gefangeneninfo nicht nur deswegen zu lesen. Ich glaube, wir haben jetzt soweit keine Fragen mehr. Ich wünsche noch einen schönen Abend und schönen Abend noch. Tschüss.
Das wünsche ich euch auch. Tschüss.